Reingehört, ein Podcast der VRM. Hi und herzlich willkommen zu Folge 5 von Reingehört, Spezial zur Kommunalwahl. Und damit zur letzten Sonderfolge in diesem Podcast. Mein Name ist Carina Schmidt. Ich bin Redakteurin bei der Allgemeinen Zeitung und arbeite in der Mainzer Lokalredaktion. Heute richten wir den Blick in die Zukunft. Mit welchen Themen wird sich der künftige Mainzer Stadtrat beschäftigen müssen? Und wie könnte die Wahl ausgehen? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Paul Lassay. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Paul, ich stell dich kurz vor. Du bist 38 Jahre alt und hast Politikwissenschaft und Geschichte in Mainz studiert. Seit 2006 wohnst du auch in Mainz und seit 2017 bist du mein Kollege in der Mainzer Lokalredaktion. Paul, der Countdown bis zum 9. Juni läuft. In wenigen Tagen werden Stadtrat, Ortsbeiräte und die OrtsvorsteherInnen für die 15 Mainzer Stadtteile gewählt. Wie hast du denn den Wahlkampf in Mainz erlebt?
Ich habe den Wahlkampf relativ unspektakulär erlebt. Also ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass es das eine große Thema gab, über das gestritten worden wäre, was die zukünftige Ausrichtung der Stadtpolitik angeht. Es gab so ein paar kleinere Themen, die hochgekocht sind oder speziellere Themen, die sich auf sehr spezielle Bereiche konzentriert haben. Da ging es dann teilweise doch recht hoch her auf jeden Fall. Dann gab es die fast schon üblichen Aufgeregtheiten und kleineren Vorwürfe, die dann von manchen Seiten erhoben werden und mit denen man dann konfrontiert wird, mit die man dann mal nachgucken muss, was ist denn da dran? Meistens ist eigentlich nichts dann am Ende dran. Und in diesem Wahlkampf war besonders auffällig dann noch eine turbulente Stadtratssitzung, wenige Wochen vor der Kommunalwahl, was relativ ungewöhnlich ist, dass da noch so viele Themen irgendwie besprochen werden mussten und dann natürlich von jeder Partei auch auf die Agenda gesetzt wurden. Und das ging dann bis tief in die Nacht. Und was auch noch besonders ist, dass wir wenige Tage vor der Wahl werden wir jetzt noch eine Stadtratssitzung haben, weil jetzt der Nachtragshaushalt noch final beschlossen werden muss. Also es geht schon zur Sache und es ist auch viel passiert, aber es gab jetzt nicht das eine dominierende Thema, finde ich, über das gestritten worden wäre.
Die kleinen Themen, von denen du gesprochen hast, welche waren das denn aus deiner Sicht?
Die kleineren oder spezielleren Themen waren auf jeden Fall zum einen die Kulturbäckerei, über die du ja vor allen Dingen berichtet hast, wo es um die Finanzierung des Vereins ging, wie viel Geld er jetzt in den nächsten Jahren zur Verfügung gestellt bekommen soll.
Und für das soziokulturelle Zentrum wohlgemerkt.
Kulturelle Zentrum in der Neustadt, genau. Und dann waren es Verkehrsfragen, da ging es um Piktogramme oder Tempo 30, wo die CDU besonders geschossen hat, dann gegen die Verkehrsdezernentin und das alles immer in Frage gestellt hat, ob das überhaupt rechtmäßig ist und mehrmals den Rücktritt gefordert hat. Also da ging es dann schon ziemlich zur Sache teilweise.
Was hat dich denn überrascht an dem Wahlkampf?
Ja, die ganz großen Überraschungen gab es nicht. Es war natürlich schon ein bisschen anderer Wahlkampf, würde ich sagen, als jetzt der vergangene 2019, wo es noch eher klar war, dass es die Ampelkoalition gibt, SPD, Grüne, FDP und dass die wahrscheinlich auch weitermachen wollen werden und dass man das auch so ein bisschen gemeint hat, so im Wahlkampf zu spüren und dass es jetzt aber deutlicher auseinandergeht, irgendwie so die Positionen auch der Parteien und jeder noch etwas stärker versucht, sich abzusetzen und zu profilieren, irgendwie auch unter diesen, den langjährigen Partnern. Und was mich ein bisschen überrascht hat, war dann, dass sich ja zum Beispiel die Grünen dann in der einen oder anderen Diskussion ein bisschen irgendwie, ja, vielleicht etwas ungeschickt irgendwie positioniert haben oder Schwierigkeiten hatten, ihre Position da richtig zu argumentieren und irgendwie durchzuziehen dann. Da ging es einmal in der Frage der Kulturbäckerei, wo es dann viel darum ging, dass sie aus Haushaltsgründen da erstmal nicht zustimmen wollten und dann ging das über Tage immer hin und her, bis am Ende dann doch eine gemeinsame Lösung irgendwie gefunden wurde und sie dann doch da auch mit dann gestimmt haben. Und so ein anderes Thema war dann die zentrale Beteiligungsgesellschaft, ZBM, wo es dann um den Aufsichtsrat ging, wie groß der werden soll und wo dann die Grünen mit der CDU zusammen dann diese kleinere Lösung da beschlossen haben. Und sich einfach da der Opposition oder den anderen Parteien dann da so Einladungen gegeben haben, quasi das so im Wahlkampf so ein bisschen zu verwenden, da ihre Position. Bei der CDU fand ich es überraschend, weil grundsätzlich eher so ein offener Ton im Wahlkampf eigentlich geherrscht hat, würde ich sagen. Aber dass die dann teilweise diese harschen Vorwürfe da erhoben haben gegen die grüne Verkehrsdezernentin, Dezernentin, wo man so denkt, oh, wenn man vielleicht nach der Wahl zusammenarbeiten will, ist das irgendwie, sind diese Rücktrittsforderungen, die da wiederholt erhoben werden, sind schon ganz schön harsch, ja.
Glaubst du, dass zum Beispiel dieser Weg, eine Koalition CDU und Grüne, damit dann quasi schon verbaut ist?
Das glaube ich nicht, weil das wahrscheinlich auch so ein bisschen unter Wahlkampfgetöse irgendwie dann innerhalb der Parteien irgendwie so abgespeichert wird. Aber so ganz spurlos wird das, denke ich, an den Beteiligten nicht vorübergehen und natürlich irgendwie auch dann ein bisschen für Nachdenken sorgen, ob man irgendwie da zusammen was Stabiles irgendwie auf die Beine kriegt oder ob das zu viel Streit bedeutet.
Du hast ja schon die letzte Stadtratssitzung erwähnt, also die sehr lange Stadtratssitzung. Und würdest du aus dieser Stadtratssitzung, bei der es ja auch verhältnismäßig wenige gemeinsame Vorstöße der noch bestehenden Ampelkoalition gab, würdest du darauf schon etwas ableiten für die Zukunft?
Hinsichtlich der Ampelkoalition?
Ja.
Ich weiß nicht, ob dazu diese Stadtratssitzung alleine jetzt den Anlass geben würde, aber es war ja jetzt nach der Wahl von Nino Haase letztes Jahr, also im März ist er ja gewählt worden, letztes Jahr ist es ja zu beobachten gewesen, dass sich die Dynamik im Stadtrat sehr verändert hat, also dass die Ampel öfter mal bei Abstimmungen unterschiedlich abgestimmt hat, obwohl sie eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart haben, wir stimmen zusammen ab. Und das ging dann doch etwas häufiger auseinander. Und man hat so gemerkt, es kommt so was in Bewegung, was vorher über Jahre extrem stabil war und so wie geschmiert gelaufen ist. Und da ruckelt es jetzt und da ist nicht mehr ganz so sicher, wie es weitergeht.
Paul, was werden aus deiner Sicht die zentralen Fragen des kommenden Stadtrats sein?
Der kommende Stadtrat wird sich ganz zuvorderst mit den Finanzen auseinandersetzen müssen. Ich meine, der Stadtrat muss immer den Haushalt beschließen, deswegen sind Finanzen immer ein Thema. Aber nach dem großen Gewerbesteuerboom der vergangenen Jahre deutet sich jetzt an, dass dass die Einnahmen wieder auf das Niveau von vor Corona zurückgehen, also dass von BioNTech jetzt nicht mehr viel zu erwarten ist, auf absehbare Zeit zumindest. Und dass man jetzt überlegen muss, wo will man denn sparen? Also man wird wahrscheinlich sparen müssen und man wird sich mit Fragen auseinandersetzen müssen, wie es mit der Gewerbesteuer weitergeht, die man während des BioNTech-Booms gesenkt hat, auf einen recht niedrigen Stand im Vergleich zu anderen Kommunen. Und ob man das jetzt wieder anheben muss, das wird eine ganz zentrale Diskussion werden. Und wie die ganzen Großprojekte zu finanzieren sind, die alle schon quasi beschlossen sind oder auf die Bahn gesetzt wurden und wo aber noch nicht ganz klar ist, wie das am Ende alles ausfinanziert wird. Und dann gibt es natürlich die Dauerbrenner Verkehr, also wo der Streit ja irgendwie jeden Tag eigentlich tobt. Wie soll es da weitergehen? Soll es irgendwie mehr in Richtung Verkehrswende oder sollen so Sachen wie Tempo 30 wieder zurückgenommen werden? Wie geht es weiter mit der Straßenbahn etc.? Und dann gibt es natürlich das Megathema Wohnen, das seit Jahren drängt und wo die Wohnungsknappheit natürlich ein tägliches Thema ist. Und da wird es um Fragen gehen, wie eng und wie hoch kann man wo bebauen und welche neuen Gebiete kann man noch erschließen oder sollte man lieber nicht erschließen wegen Fragen der Frischluftzufuhr oder sonst welchen Aspekten. Bei Wohnen ist natürlich der bezahlbare Wohnraum die große Frage. Also Luxuswohnungen gibt es wahrscheinlich irgendwie dann doch genug. Aber die bezahlbaren sind natürlich die Frage. Und da stellen sich halt dann viele Fragen nach der Förderquote. Wie hoch sollte die sein? Also wie viel geförderten Wohnraum braucht man? Da wurden ja jetzt auch gerade zumindest für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit geschaffen, 100% Förderung bei einzelnen Bauprojekten zu machen. Und vorher war es ein Drittel. Und da ist jetzt die Frage, was ist denn langfristig das richtige Niveau? Braucht es irgendwie dieses Drittel oder braucht es die Hälfte? Oder wie macht man das genau? Ja, also da stellen sich sehr viele Fragen und das wird auch für den kommenden Stadtrat nicht einfach werden, die Antworten zu finden. Und dann natürlich sowas wie Kitas, wobei da ja in dem vergangenen Jahr eigentlich so ein paar Flöcke zumindest eingeschlagen wurden, dass da zumindest so eine Entwicklung irgendwie auf den Weg gebracht wurde, die Erzieherinnen und Erzieher da besser zu bezahlen und da irgendwie so an dem Personalmangel zu arbeiten, der da herrscht.
Wo siehst du denn persönlich die Einsparpotenziale? Oder muss man an allen Ecken und Enden etwas sparen?
Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich muss man überall ein bisschen sparen und die Einnahmen, wahrscheinlich wird man sie erhöhen müssen. Also ich sehe, wenn ich auf die Zahlen gucke, sehe ich nicht so richtig, wie man um eine Erhöhung der Gewerbesteuer wieder herumkommen wird. Und da ist ja Mainz jetzt auch nicht komplett autonom. Also da wird auch die Aufsichtsbehörde ADD wahrscheinlich was zu sagen, wenn dieses Defizit, das ja in diesem Jahr bei rund 100 Millionen liegt, wenn das für 2025 sich wieder ähnlich so abzeichnet, dann werden da auch ganz eindeutige Forderungen von der Aufsichtsbehörde kommen, denke ich.
Nochmal zur Erinnerung, hast du die Zahl im Kopf, wie hoch das Defizit vor Corona war?
Vor Corona hat man eigentlich immer mit einem ganz leichten Defizit nur geplant und das teilweise dann wurden die Pläne sogar übertroffen, also dass die Einnahmen dann am Ende doch etwas besser waren als angenommen. Da gab es keine großen Defizite, also das war immer, das gab ja auch jahrelang sehr strengen Sparkurs und irgendwie Entschuldungsprogramme und deswegen waren die Defizite nicht hoch und das ist jetzt erst im Zuge dieser, nach dem Abflauen der Gewerbesteuereinnahmen, die natürlich auch extrem hoch waren und was dann auch Folgeeffekte hatte, also dass man so Beiträge nachbezahlen musste in den kommunalen Finanzausgleich, also weil ein Teil, wenn man so viel Geld einnimmt, muss man auch an die übrigen Kommunen im Land weitergeben. Und das hat teilweise eine Verzögerung, also dass man für die Einnahmen, die man vor 2 Jahren hatte, diese Beiträge zahlt. Deswegen, das zieht dann die Bilanz in den Folgejahren etwas nach unten. Aber genau, jetzt wird sich für 2025 dann zeigen, wo man steht, ohne dieses Gewerbesteuer-Plus, was BioNTech da aus der Pandemie mitgebracht hat.
Aber der Gesamtschuldenumfang, wie hoch war der vor Corona?
Der war vor Corona bei 1,2 Milliarden. Und das ist natürlich stark abgebaut worden, wodurch man jedes Jahr schon einiges an Zinsen etc., was man da an Schuldendienst leisten musste, einspart. Also schon im, weiß ich nicht, 20, 30 Millionen Euro Bereich.
Nun möchte ich an dieser Stelle erklärend einschieben, wer am 9. Juni überhaupt gewählt wird und was die Gewählten entscheiden können. Gewählt werden der Stadtrat und die Ortsbeiräte für die 15 Mainzer Stadtteile. Außerdem die Ortsvorsteherinnen oder Ortsvorsteher. Der Stadtrat. Das ist die politische Vertretung aller BürgerInnen. 60 Sitze hat das Gremium in Mainz. Es wird auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. Jenes Gremium entscheidet in Sitzungen über die Entwicklung der Stadt. Zum Beispiel, wie viel Geld ausgegeben werden darf. Und wofür genau? Vor Stadtratssitzungen werden Beschlüsse in Ausschüssen vorberaten. Es gibt sie zu sämtlichen Themen wie Umwelt, Bauen und Soziales. 9 bis 18 Köpfe haben Ausschüsse derzeit. Über die Größe und Besetzung entscheidet der Stadtrat. Alle 8 Jahre wählt der Stadtrat die DezernentInnen. Sie leiten Bereiche innerhalb der Verwaltung wie Finanzen, Wirtschaft oder Kultur. Auf die Wahl der DezernentInnen haben WählerInnen keinen direkten Einfluss. Den Vorsitz eines Stadtrats hat die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister. Alle 8 Jahre können die MainzerInnen ihre oder ihren OB direkt wählen, aber nicht bei der Kommunalwahl. In Mainz wurde der parteilose Kandidat Nino Haase 2023 in das Amt als OB gewählt. Kommen wir zum Ortsbeirat. Mainz hat 15 Ortsbeiräte mit je 13 Sitzen. Der Ortsbeirat darf Anträge für den Stadtrat, die den jeweiligen Stadtteil betreffen, vorab kommentieren. Er darf auch Anregungen an die Verwaltung und den Stadtrat richten. Entscheidungen trifft aber letztlich der Stadtrat. Und der kann Dinge durchaus anders bewerten als ein Ortsbeirat. Der Ortsbeirat hat lediglich das Vorschlagsrecht bei der Benennung von Straßen und Plätzen des Ortsteils. Er kann auch Stadtteilmittel nach eigenen Entscheidungen vergeben. Mehr Befugnisse hat ein Ortsbeirat jedoch nicht. Fehlt noch die Rolle der Ortsvorsteherin oder des Ortsvorstehers. Jene Person hat den Vorsitz des Ortsbeirats und vertritt die Belange des Stadtteils gegenüber OB und Stadtrat. Sie kann auch an Stadtratssitzungen teilnehmen und das Wort ergreifen. Ihr Stimmrecht gilt allerdings nur für den Ortsbeirat. Soweit die Hintergründe zur Kommunalwahl. Und damit habe ich auch schon wichtige Termine angedeutet, die in den kommenden 5 Jahren anstehen. Die Wahl der Dezernentinnen und Dezernenten. Das Besondere an der anstehenden Legislaturperiode von 2024 bis 2029 ist, in dieser Zeit werden alle 5 Dezernentinnen und Dezernenten gewählt. Paul, du bist da bestens informiert. Für wen endet denn wann die Amtszeit?
Also es gibt ja die 5 hauptamtlichen Dezernentinnen und Dezernenten und dann noch einen ehrenamtlichen Dezernenten für Fördermittelmanagement aktuell. Das ist Volker Hans von der FDP. Der ist in gewisser Weise ein Sonderfall, weil seine Amtszeit endet mit der Wahlperiode des Stadtrats. Also das heißt, wenn der neue Stadtrat sich konstituiert, dann ist seine Amtszeit vorbei. Dann wird eine weitere neue Koalition oder wie auch immer das Tableau nach der Wahl aussieht, wird dann irgendwie entscheiden, was sie mit diesem Fördermittelmanagement anstellt, ob sie nochmal so ein Dezernat machen, ob sie das irgendwo anders eingruppieren oder ganz lassen. Dann kommen die 5 hauptamtlichen Dezernentinnen und Dezernenten, die ja auf 8 Jahre gewählt sind. Wobei sie jetzt nicht alle immer gleichzeitig gewählt werden, sondern immer, wenn einer aus dem Amt ausscheidet, dann wird halt ein Nachfolger gewählt. Und das, dadurch sind die Amtszeiten so sehr durcheinander. Also das heißt, nicht jeder Stadtrat kann immer Dezernentinnen und Dezernenten wählen. Der letzte Stadtrat von 2019 bis jetzt, der konnte nur eine Dezernentin wählen, weil Katrin Eder damals ihr Amt aufgegeben hat und in Richtung Landespolitik gezogen ist. Und dann braucht es eine Nachfolgerin und dann ist Frau Steinkrüger gewählt worden, Janina Steinkrüger von den Grünen 2021. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt können 5 neu gewählt werden. Der erste ist Eckhard Lentsch, der Sozial- und Schuldezernent, der im Juni 2025 das Ende seiner Amtszeit erreicht. Günter Beck von den Grünen, der Finanzdezernent und Beteiligungsdezernent und Sportdezernent, erreicht genauso wie Marianne Grosse, Bau- und Kulturdezernentin, im Februar 2026 das Ende der Amtszeit. Bei Manuela Matz, der Wirtschafts- und Ordnungsdezernentin, ist es Dezember 2026. Und bei Janina Steinkrüger, der grünen Verkehrs- und Umweltdezernentin, ist es August 2029. Sie ist in gewisser Weise ein bisschen Sonderfall, weil ihre Amtszeit erst nach der kommenden Kommunalwahl endet im August 2029. Aber da die Dezernentinnen und Dezernenten 9 bis 3 Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit gewählt werden, wird sie wahrscheinlich, geht man von aus, noch vom alten, also von dem Stadtrat gewählt, den wir jetzt wählen.
Jetzt sind ja alle aktuellen Dezernentinnen außer Frau Steinkrüger und Frau Matz jenseits der 60. Und rein theoretisch hätte die Möglichkeit bestanden, gerade für die Mitglieder der Ampelkoalition vielleicht noch den ein oder anderen Dezernent, Dezernentin vor der Kommunalwahl ins Amt zu heben, um sozusagen sich 8 Jahre zu sichern in dieser Position. Das ist nicht passiert. Hast du eine Vorstellung, warum nicht?
Das wäre theoretisch eine Möglichkeit gewesen, über die man natürlich auch so mal hier und da sich unterhalten hat. Aber das hätte natürlich auch einen extreme Kritik hervorgerufen und hätte den Beteiligten wirklich auch auf die Füße fallen können. Ich schätze mal, dass man deshalb davon abgesehen hat, das zu machen.
Gut möglich. Ja, du hast auch schon erwähnt, dass das Abstimmungsverhalten seit Nino Haase, also seitdem wir einen parteilosen Oberbürgermeister in Mainz haben, sich ein Stück weit verändert hat. Das hat man eben auch ganz deutlich zuletzt in der letzten Stadtratssitzung gesehen. Was würdest du sagen? Wie ist deine Prognose? Läuft die Ampelkoalition in Mainz aus?
Ich halte es schon für auf jeden Fall vorstellbar, dass es passiert. Es ist natürlich die erste Frage, wird es überhaupt reichen vom Wahlergebnis her für eine Neuauflage? Dann ist die Ampelkoalition, besteht sie ja schon seit 2009, also schon sehr, sehr lange, sodass es eventuell auch hier und da schon den Wunsch nach irgendeiner Art von Veränderung gibt. Also dass es so eine Müdigkeit eventuell gibt, was dieses Bündnis angeht. Dann ist es auch so, dass bei einzelnen Parteien man sich jetzt nicht so sicher ist, wie stark sie noch dahinter stehen irgendwie. Zum Beispiel, es fällt jetzt irgendwie so unter anderem so die FDP da manchmal auf, dass man so das Gefühl hat, dass da vielleicht nicht mehr so viele Beteiligte da unbedingt total hinterstehen, hinter diesem Bündnis und vielleicht lieber mal was anderes machen würden. Genau, unter anderem der Oberbürgermeisterkandidat, den sie bei der letzten OB-Wahl aufgestellt haben, der hat ja sehr andere Positionen vertreten, zum Beispiel, als jetzt die Ampelkoalition das so gemacht hat. Also war schon sehr, sehr andere Herangehensweise und war schon irgendwie auffällig.
Um deinen Namen ins Spiel zu bringen, das ist Dr. Marc Engelmann, richtig? Ja. Okay. Würdest du denn sagen, dass die Bundesampel, Auswirkungen auf das Wahlergebnis in Mainz hat oder haben könnte?
Könnte ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall. Weil die Wahlen auf den oberen Ebenen ja immer irgendwie auch in gewisser Weise durchschlagen aufs Kommunale, weil ja viele Menschen auch jetzt nicht unbedingt Tag für Tag die Kommunalpolitik detailliert verfolgen, sondern eher in ihren Newsfeeds das bundespolitische Geschehen haben und von daher natürlich aus dieser Richtung auch ein Einfluss kommt. Und da das Image dieses Bündnisses auf Bundesebene jetzt nicht gerade strahlend ist, könnte sich das natürlich dann auch vor Ort irgendwie auswirken, nehme ich mal an.
Als unser Chefreporter stehst du ja auch viel im Kontakt mit den Fraktionsvorsitzenden der jeweiligen Parteien. Welche Signale hörst du denn da? Wie könnte es nach der Kommunalwahl weitergehen? Also wer wird mit wem Gespräche führen oder auch nicht?
Da nehme ich eine große Unsicherheit wahr, dass die Leute da in den verantwortlichen Positionen auch nicht so richtig wissen, was sie da erwarten sollen jetzt am 9. Juni, was da am Ende bei rauskommt. Und dass man sich auf alle möglichen Szenarien so ein bisschen gedanklich vorbereitet. Also insofern man das überhaupt kann, wenn es so unvorhersehbar ist. Aber dass da wirklich sehr viel denkbar ist und sehr viel in der Schwebe eigentlich. Man hört nur, dass die Ampel sich, wenn es reicht, denn wenn es theoretisch reichen sollte vom Wahlergebnis, dass man sich dann schon nochmal zusammensetzen will nach der Wahl, um irgendwie auszuloten, ob das nochmal ginge. Aber das ansonsten, ja, merkt man auch bei den Parteien, die sich bisher in der Opposition befinden, bei der CDU, merkt man einfach eine große Sehnsucht danach, in wieder eine, so eine gestaltendere Rolle zu kommen und dass man da bestimmt auch bereit ist, da irgendwelche Bündnisse und Koalitionen einzugehen, nehme ich an. Wie das dann inhaltlich und persönlich dann alles zusammenpasst, das wird man dann irgendwie beobachten müssen. Aber es ist schwer vorauszusehen dieses Mal, würde ich sagen.
Kommen wir jetzt zu der wahrscheinlich schwierigsten oder gemeinsten Frage meinerseits. Wie lautet denn deine Prognose für den Ausgang der Wahl am 9. Juni? Zur Erinnerung würde ich noch mal kurz die Ergebnisse der Stimmanteile in Prozent vorlesen, wie die Wahl 2019 ausgegangen ist. Die meisten Stimmen hatten mit 27,6% die Grünen. Auf Platz 2 lag die CDU mit 23,4%. Auf Platz 3 die SPD mit 20,5%. Auf Platz 4 die FDP mit 5,9%. Auf Platz 5 lag die AfD mit 5,3%. Die Linken hatten auch 5,9%, also auch auf Platz 4. Die ÖDP hatte 4,2%, die Freien Wähler hatten 1,9%, die Partei hatte 2,2%, die Piraten hatten 1,4% und Volt hatte 1,2%. Was denkst du, wie werden sich die Machtverhältnisse verschieben? Also wer wird dazu gewinnen und wer wird an Prozent verlieren?
Ja, die Wahl 2019 war natürlich sehr geprägt von der gleichzeitig wie jetzt auch stattfindenden Europawahl, die wiederum sehr im Zeichen von Klimanotstand und Klimaprotesten abgehalten wurde. Also da war Fridays for Future so ziemlich auf seinem Peak und es war die große Debatte über das Klima hat viel beherrscht und davon haben natürlich auch die Grünen bei der Kommunalwahl hier profitiert. Und da sich jetzt aber das Debattenklima doch deutlich verschoben hat seitdem, würde ich mal davon ausgehen, dass die Grünen auf jeden Fall deutliche Verluste hinnehmen werden bei der jetzt anstehenden Wahl. Also nicht ihr Ergebnis auf keinen Fall halten werden. Die CDU dagegen wird wahrscheinlich dazu gewinnen, würde ich annehmen, wenn man jetzt auch mal die Umfragen auf Bundesebene etc. da mit reinnimmt. Bei der SPD finde ich es schwierig vorherzusagen, wie sie sich weiterentwickeln wird, ob sie das Ergebnis halten oder sogar ausbauen kann. Ist für mich sehr schwer zu prognostizieren, auch vor dem Hintergrund irgendwie die verlorene OB-Wahl und so, da war einfach viel los. Und bei den kleineren Parteien ist es halt nochmal schwerer, bis auf eine Partei natürlich. Bei der AfD würde ich auch davon ausgehen, dass sie Stimmen dazu gewinnen wird, also dass dieser Bundestrend sich, wenn auch möglicherweise in abgeschwächter Form, aber er wird auch hier vor Ort sich auswirken, nehme ich mal an. Und ich habe mir aber auch mal, um das nochmal zu versuchen, ein bisschen einzuschätzen, das Schwierige ist ja, dass wir auf kommunaler Ebene überhaupt keine Umfragen und nichts haben, mit dem wir jetzt arbeiten könnten, um eine Prognose zu erstellen, wie denn die Stadtratswahl ausgehen wird. Aber das Einzige, was man ja machen kann, ist dann eigentlich ja auf die vergangenen Ergebnisse schauen. Und wenn man sich die Ergebnisse, ich habe es jetzt mal seit 1999 gemacht, also die Wahlen 1999, 2004, 2009, 2014 und 2019 mir angeguckt und jeweils, wie haben denn die Parteien bei der Europawahl in Mainz, also den Stimmen, wie haben die Mainzer für die Europawahl abgestimmt und wie haben sie bei der Kommunalwahl abgestimmt? Und da sieht man schon, dass das sehr ähnlich ist. Einfach, also dass sie für beide Wahlen sehr ähnlich abstimmen, auch wenn es hier und da mal Differenzen gibt. Also die maximale Differenz nach oben lag da mal bei der SPD. Die hat mal bei der Kommunalwahl 2004 hat sie fast 6 Prozentpunkte mehr geholt kommunal als bei der Europawahl. Und die größte Abweichung nach unten hatten die Grünen interessanterweise bei der gleichen Wahl 2004. Da haben sie kommunal fast 4% weniger geholt, als sie bei der Europawahl in Mainz geholt haben. Und wenn man jetzt aber die ganzen Umfragen zur Europawahl, wenn man die jetzt versuchen will, auf Mainz ein bisschen runterzubrechen oder zu gucken, was bedeutet das denn für Mainz? Dazu habe ich mir mal angeguckt, wie ist denn das Europawahlergebnis in Mainz im Unterschied zum bundesweiten Europawahlergebnis der einzelnen Parteien ausgefallen? Also wie haben die Mainzer bei der Europawahl abgestimmt und wie wurde bundesweit bei der Europawahl abgestimmt? Und da kann man ganz interessante Tendenzen sehen, die auch dabei helfen können, vielleicht diese bundesweiten Umfragen auf Mainz so ein bisschen einschätzen zu können, wie das hier vor Ort aussehen könnte. Da sieht man nämlich, dass, also nach oben ist die Abweichung sehr stark bei den Grünen, die zwischen 4 und 8 Prozentpunkte mehr holen in Mainz, als sie bundesweit holen. Die SPD, da bewegt es sich so knapp unter 2, also die schneidet in Mainz auch besser ab als bundesweit bei den Europawahlen. Die FDP bewegt sich so knapp über der Nulllinie, also da ist es sehr ähnlich, das Ergebnis bundesweit wie in Mainz. Die Linken waren 99, 2004 und 2009 deutlich schwächer in Mainz, als sie es bundesweit waren, haben aber in den vergangenen Wahlen zugelegt, sodass sie sich jetzt, sind sie 2019 waren sie in Mainz fast genauso stark wie bundesweit. Allerdings hat sich da natürlich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht etc. natürlich jetzt alles verändert. Da weiß, kann wahrscheinlich kaum jemand vorhersehen, was, wie sich das auswirken wird. Und die CDU schneidet in Mainz immer deutlich schwächer ab als bundesweit. Also da ist die Abweichung nach unten ist eigentlich durchgehend, also dass sie hier 4 Prozentpunkte weniger holt als bundesweit. Das alles, das sind so die Sachen, mit denen man da arbeiten kann und die so ein bisschen vielleicht dabei helfen können, so zu versuchen, zu prognostizieren, was da am 9. Juni hier vielleicht passieren könnte.
Ja, spannend. Gesetzt den Fall, es sollte in Mainz keine Koalition zustande kommen. Was wird das aus deiner Sicht für die Entscheidungen im Stadtrat bedeuten? Jetzt haben wir ja seit dem vergangenen Jahr in Mainz einen Oberbürgermeister, der parteilos ist. Könnte das von Vorteil sein?
Dass wir einen parteilosen Oberbürgermeister haben.
Richtig. Jemand, der an der Stelle eben neutral vermittelt.
Ja, im Grunde würde ihn das natürlich fast prädestinieren dazu, irgendwie so ein offeneres Format zu moderieren und irgendwie dann immer da Bündnisse zusammenzusuchen für verschiedene Vorhaben und Abstimmungen. Es ist aber auf der anderen Seite, wäre es aber auch ein extrem anspruchsvoller Job und wir haben gleichzeitig einen Oberbürgermeister, der nicht nur parteilos ist, der aber auch sehr neu im Amt immer noch ist und auch jetzt nicht der allererfahrenste Kommunalpolitiker, weshalb das wahrscheinlich auch eine ziemlich schwierige Aufgabe werden würde, also für jeden und in diesem speziellen Fall nochmal besonders, könnte ich mir vorstellen. Ja, und darüber hinaus ist das auch was man immer wieder hört, dass Kommunalpolitik ja eine ehrenamtliche Beschäftigung ist. Also diese Leute sind keine Profis, das ist nicht ihr Beruf, die beschäftigen sich nicht 24/7 damit, sondern es ist halt in ihrer Freizeit. Und dass so ein offeneres Modell, wo es keine feste Koalition gibt und nicht das so wie am Schnürchen im Idealfall läuft, dass das super schwer zu stemmen ist für ehrenamtliche Kommunalpolitiker, was da immer häufig als Einwand da auch gebracht wird.
Wie wird es denn jetzt konkret nach der Wahl weitergehen? Also wann rechnest du damit, dass überhaupt irgendetwas Konkretes passiert?
Also der Stadtrat wird sich am 9. Juli, also einen Monat nach der Wahl, konstituieren. Und dann Ende August beginnen dann die Konstituierungen der ganzen Ortsbeiräte und der anderen Gremien, also dass sie sich zum ersten Mal treffen und, wie gesagt, konstituieren. Es gibt ja auch einige Prozesse, die einfach weiterlaufen müssen, sodass dieser Stadtrat auch, also dann bald dann tagen muss, nämlich am 4. September kommt er dann zusammen zu einer Sitzung. Das sind meistens sehr interessante Sitzungen, weil wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch keine Koalition geben. Und das heißt, da gibt es dann immer sehr außergewöhnliche Abstimmungen und irgendwie Vorstöße und da ist dann alles etwas im Wandel begriffen, zumindest war es das letzte Mal so. Und parallel werden dann Gespräche über Koalitionen geführt werden.
Was meinst du mit außergewöhnlichen Entscheidungen oder Vorstöße?
Weil es, wie gesagt, es gibt keine Koalition und es kann, deshalb ist es offener, alle können irgendwie zu bestimmten Themen sich dann zusammenfinden und irgendwie sagen, hier komm, lass uns das doch mal hier zusammen beschließen. Und dann tun sich einfach Bündnisse auf zusammen, die es sonst so dann seltener gibt einfach.
Mhm. Du hast ja auch schon den Haushalt erwähnt. Das wird auf jeden Fall ein dicker Brocken sein für die nächsten Monate, für den neuen Mainzer Stadtrat. Wann denkst du, wird der denn dann eingetütet sein? Also ist das dieses Jahr noch möglich oder?
Es muss ja eigentlich getan werden. Also weil es muss der Haushalt für 2025 muss beschlossen werden. Dafür wäre es natürlich auch schon, eigentlich wäre das wahrscheinlich deutlich einfacher mit einer Koalition als in irgendwelchen anderen Konstellationen. Und das ist eine Sache, die da Druck macht, denke ich, beim Koalitionsschmieden, wenn es denn dazu kommt. Aber wann das soweit sein wird, dass es da ein Vertrag unterschrieben wird oder so, ist schwer vorauszusehen. Beim letzten Mal hat es halt extrem lange gedauert. Da war die Wahl ja auch wie jetzt ungefähr, also im Frühsommer 2019. Und es hat dann am Ende bis Anfang 2020 gedauert, bis dann dieser Koalitionsvertrag fertig war und unterschrieben wurde. Was aber auch damit zu tun hatte, dass es im Herbst 2019 noch eine Oberbürgermeisterwahl gab, die quasi so als Störfaktor in diesem Koalitionsprozess drin lag, weil man wusste noch nicht, wer wird denn jetzt Oberbürgermeister. Die Grünen haben sich auch große Hoffnung gemacht, dass sie vielleicht eine Chance hätten, jetzt dann auch das OB-Amt zu gewinnen nach der erfolgreichen Kommunalwahl. Und deswegen war so das Machtverhältnis auch ein bisschen ungeklärt. Und deshalb hat man diese Verhandlungen dann noch bis nach die OB-Wahl da geschoben. So lange wird es wahrscheinlich diesmal nicht dauern, wobei es schwer vorherzusagen ist.
Denkbar wäre natürlich auch die Variante, dass der Haushalt noch ohne Koalition im Dezember vom Stadtrat verabschiedet wird, dann unter den Vorbedingungen, wie du es eben nanntest, dass eben ab September dann vielleicht ungewöhnliche gemeinsame Abstimmungen zustande kommen, mit denen man vorher so nicht gerechnet hätte.
Ja, wobei natürlich so ein Haushalt, in dem gespart werden muss und in dem auch irgendwie schmerzhafte Entscheidungen gefällt werden müssen, natürlich wahrscheinlich schwieriger zu fällen ist, wenn der nicht eingerahmt ist in so einem Koalitionsvertrag, wo festgelegt ist und sehr klar ausgehandelt ist, das und das machen wir, das und das können wir nicht machen, da und da müssen wir sparen. Also da fällt es deutlich leichter, sich das vorzustellen, dass das Partner gemeinsam machen, die ein festes Vertragswerk ausgehandelt haben.
Sicher ist auf jeden Fall jetzt schon, dass uns spannende Monate erwarten werden, jetzt auch gerade in der Lokalredaktion zum Bericht erstatten. Abschließend, Paul, noch eine persönliche Frage. Welcher Wahltyp bist du? Also hast du schon gewählt oder bist du jemand, der eher live am 9. Juni ins Wahlbüro gehen wird?
Nee, ich habe noch nicht gewählt. Ich bin eher so ein Live-Wähler. Ich suche die volle Experience im Wahlbüro, im Stimmlokal, um da auch mal so ein bisschen dann auch zu schauen, wie denn so die Stimmung ist und der Andrang und genau da meine Kreuzchen verteile.
Das heißt, im Zweifel 60 Einzelkreuzchen mit einer langen Warteschlange hinter dir.
Ja, man muss sich natürlich ein bisschen vorbereiten, damit man dazu nicht allzu lange braucht.
Und damit endet das Reingehört-Spezial in 5 Folgen mit mir, Carina Schmidt. Einen Appell habe ich noch. Am 9. Juni finden die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz und die Europawahl statt. Ihr habt die Wahl, also nutzt dieses Privileg. Denn Demokratie, das ist kein Selbstläufer. In der nächsten Woche wird es mit meiner Kollegin Hanna Weimann um ein völlig anderes Thema gehen. Nämlich um die Sekte in Heidenroth. Reinhören lohnt sich.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.